Wir kommen heute zum zweiten Teil über den Römer 13, die Stelle über die Obrigkeit. Und im heutigen Teil zieht der Paulus eigentlich die praktische Konsequenz aus dem raus, was Unterordnung gerade in Bezug auf eben die staatliche Struktur bedeutet. Und ganz wichtig ist, das haben wir schon das letzte Mal angeschaut, dass wir die Grundlage im Hinterkopf haben, dass die ganze Schrift uns etwas zu dem Thema zu sagen hat. Und darum werden wir heute auch verschiedene Beispiele, verschiedene Stellen aus der ganzen Bibel anschauen, wenn es eben auch um die praktische Anwendung geht. Und das heisst, ihr seid im Vorteil, wenn ihr eine Bibel vor euch habt, weil ich werde nicht alles vorlesen. Wir werden jetzt zusammen Römer 13, 5 bis 8 lesen. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um des Zorngerichts, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern, denn sie sind Gottes Diener, die eben dazu beständig tätig sind. So gebt nun jedem Mann, was ihr schuldig seid. Steuer dem die Steuer, Zoll dem der Zoll, Furcht dem die Furcht, Ehre dem die Ehre gebührt. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um des Zorngerichts, sondern auch um des Gewissens willen. Das letzte Mal haben wir den Vers bereits zusammen angeschaut und ich möchte einfach kurz eine Repetition machen, einen kleinen Rückblick, weil ich nicht davon ausgehen kann, dass ihr alles noch wisst. Das wäre natürlich schön. Aber das letzte Mal haben wir gesehen, dass der Paulus die Obrigkeit nicht als eine einzelne Person anschaut. Das ist nicht einfach nur der König, der Höchste ist als Obrigkeit gemeint, sondern der Paulus redet da von Gottes eingesetzten Strukturen. Wenn wir also von Unterordnung reden, dann unterscheidet sich die Aufforderung nicht von der Unterordnung, die auch in den anderen Bereichen gefordert ist. Zum Beispiel in der Gemeinde, in der Familie, in der Ehe. Und damit ist aber auch die Aussage von Paulus nicht an historisch-politische Begebenheiten angeknüpft, sondern es sind Aussagen, die generell und unabhängig von der politischen Struktur Gültigkeit haben. Und es kommt also nicht darauf an, ob wir in einem Kaiserreich wie der Paulus leben oder in einer Demokratie, wie wir es glücklicherweise heute dürfen haben. Gott hat die Obrigkeiten eingesetzt als seine Diener. Zu einem ganz bestimmten Zweck, nämlich um am Ende seine Gnade in dieser Welt zu offenbaren. Aber eben auch sein Zorngericht. Wir haben aber auch gesehen, wie selbst die gottlose Obrigkeit immer noch Ausdruck von Gottes Langmut und Gnade mit dieser Welt ist. Und wie Gott die Obrigkeit verwendet, eben zum sein Zorngericht durchsetzen, zum sich am Bösen rächen. Eine Unterordnung unter die Obrigkeit ist aber nicht einfach nur wegen der Angst vor dieser berechtigten Strafe, die die Obrigkeit durchsetzen könnte, nötig, sondern eben auch wegen dem Mitwissen oder dem Gewissen um das, was der Wille Gottes mit dieser Struktur ist. Und darum ist auch die Auflehnung gegen die Obrigkeit nicht etwas Harmloses, sondern es beinhaltet automatisch auch eine Auflehnung gegen Gottes Wille. Unterordnung ist für den Paulus also ein Zwang, eine Notwendigkeit. Und das kommt nicht aus seinem eigenen Ideenpool raus, nicht aus seinen eigenen Gedanken, nein, sondern wie man das auch letztes Mal gesehen hat, hat er als Beispiel die ganze Schrift und vor allem Jesus Christus und sein Leben genommen. Wie die Unterordnung aussieht. Und wie eben durch das Böse durchs Gute überwunden werden kann. Und da ist Römer 13 nur mit dieser breiten Sichtweise vom gesamtbiblischen Zeugnis anzuschauen und zu verstehen. und auch auf die Praxis anzuwenden. Und darum will ich heute jetzt einige Beispiele einfach mal querbeet durch die Bibel durchgehen, wie Unterordnung aussieht. Und es gibt etwa noch 500 Stellen mehr, die ich erwähnen könnte, aber wir werden ja dann irgendwann mal noch zum Mittag kommen. Und darum werde ich das beschränken auf knapp 6, vielleicht auch 7, je nachdem. Ich gehe einfach kurz durch, ich werde die Bibelstelle erwähnen, könnt ihr dann daheim selber nachlesen, ich werde sie nicht immer vorlesen. Das erste Beispiel ist der David und der Saul. Im 1. Samuel 24, 5-8 oder 1. Samuel 26, 10-11 lesen wir Begebenheiten mit dem Saul und dem David. Der Saul als König von Israel, wo der David verfolgt, wo ihn als Lebendiger geht. Und jetzt ist der David in dieser Höhle und hat die Möglichkeit, ein Schwerthieb und das Problem ist erledigt. Und alle sagen, ja, mach es jetzt doch einfach. Beendige die Sache. Gott hat denn dir ausgeliefert. Und was sagt der David im 1. Samuel 26, 10-11? Lesen wir. Weiter sprach David, so wahr der Herr lebt, sicherlich wird der Herr ihn schlagen. Oder seine Zeit wird kommen, dass er stirbt oder in einem Krieg zieht und umkommt. Der Herr aber lasse es ferne von mir sein, dass ich meine Hand an den Gesalbten des Herrn lege. So nimm nun den Speer an seinem Kopfende und den Wasserkrug und lass uns gehen. Das ist die zweite Begebenheit, das war nämlich in der Höhle, das war im Heerlager von Saul. Also wir sehen, der David und der Saul, die Möglichkeit, das Problem zu erledigen. Und er sagt, nein, das ist Gottes eingesetzter Herrscher, ich lege nicht Hand an. Und ich vertraue darauf, dass Gott das Problem selber lösen wird. Wahnsinnig. Gott wird selber für Gerechtigkeit sorgen. Von dem ist der David überzeugt und darum muss er sich nicht selber rächen. Wie man das im Römer 12 ja lesen. Dann zweite Begebenheit, der Daniel und seine Freunde. Ganz eine bekannte Stelle, wenn es um die Unterordnung geht. Es gibt mehrere Szenen da drin. Die erste Szene ist ganz am Anfang, wenn es ums Fleischessen geht. Und was macht der Daniel und seine Freunde dort? Sie stehen auf, nehmen die Speer in die Hand und killen mal den Typ, der ihnen Fleisch vorhebt. Nein, macht er nicht. Er geht zu ihm und bittet darum. Und er macht einen Wett mit diesen Leuten. Er sagt, prüf es 10 Tage lang, was passiert. Und nachher entscheid selber, wenn du weiter willst gehen. Ganz spannend, wenn er da umgeht mit der Obrigkeit. Drittens, dann weiter betet der David, der Daniel und seine Freunde für die Obrigkeit. Und selbst im Angesicht vom Tod begegnen sie eigentlich mit Respekt. Das sehen wir beim Feuerofen, aber auch in der Löwengruppe. Sie sind ziemlich klar, wir werden dich nicht anbeten. Aber wir werden auch Konsequenzen tragen davon. Und im nächsten Teil beim Nebukadnezar, bei dem Traum, den er hatte, wenn es um seine Zerstörung geht, sagt Daniel nicht, endlich passiert das mit dir, ich bin so froh, dass Gott das prophezeit. Nein, er wünscht, dass das nicht wird zutreffen. Er leidet mit dem Straf, den eigentlich der Nebukadnezar ereilen wird. Und er beteiligt sich politisch. Also wir sehen beim Daniel ganz viele Beispiele, wie so eine Unterordnung aussieht, auf ganz viele Möglichkeiten. Wenn wir ins Neue Testament gehen, finden wir bei Jesus auch wieder ein paar spannende Sachen. Lukas 13, 32 sagt Jesus zum Herodes, du Fuchs, oder sagt dem Fuchs. Spannende Aussage. Wie geht Jesus da mit der Obrigkeit um? Was meint er mit Fuchs? Mit Fuchs meint er etwas Hinterhältiges. Also er bezeichnet eigentlich, was die Tatsache ist. Ja, der Herodes war wirklich so gewesen. Und er sagt, ich werde meinen Auftrag, den ich in dieser Welt habe, weiter ausführen. Und ich werde auf Jerusalem gehen und ich werde leiden und sterben dort. Also er setzt seinen Auftrag über das, was ihnen die Leute sagen, es ist ja dort eigentlich kein Befehl vom Herodes gekommen, sondern die Leute warnen ihn und sagen, flüchte von da, der Herodes wird dich töten. Und er sagt, nein, ich muss meinen Auftrag ausführen. Dann kommen wir bei Jesus das Thema der Tempelsteuer. Und das ist spannend, da geht es nicht um die weltliche Obrigkeit, sondern um die geistliche Obrigkeit. Die Tempelsteuer hat nichts mit der Bundessteuer zu tun. Und dort kommen die Leute und sagen, ja, zahlst du Tempelsteuer? Nicht, sie kommen zum Petrus. Der Petrus, ja sicher, zahlen wir. Und Jesus sagt, du, aber eigentlich, ich bin Gott. Wem willst du die Steuer zahlen? Eigentlich ein Paradoxum. Ich muss doch Tempelsteuer eigentlich nicht mir selber zahlen. Und doch macht er es nachher, um nicht einen Anstoss zu erregen. Also er unterordnet sich, obwohl er es eigentlich nicht müsste. Dann finden wir bei Jesus noch mehr. Ich will noch einen rausholen. Der Pilatus vor der Kreuzigung. Da sagt Jesus, du hättest gar keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Darum hat der, welcher mich dir ausliefert, größere Schuld. Also da geht es darum, um Vollmacht, von wo Vollmacht kommt, aber auch um Verschuldigung an dieser Vollmacht. Jesus sagt da nicht, Pilatus, es ist eigentlich egal, was du machst. Nein, er sagt, es wird dich eine Schuld treffen. Das wird Konsequenzen haben, dass du deine Macht missbrauchst, die dir gegeben ist. Und trotzdem geht Jesus den Weg ans Kreuz. Und wir können sehr froh sein, dass er das gemacht hat. Aber da sehen wir auch, eben die Vollmacht der Obrigkeit kommt am Ende von Gott. Dann kommen wir zum Petrus, die bekannte Stelle aus der Apostelgeschichte. Man soll Gott mehr gehorchen als ein Mensch. Und da ist auch wieder spannend, an welche Obrigkeit das geht. Da geht es auch nicht um den Herodes, sondern das sagt er wieder der geistlichen Obrigkeit. Die eigentlich sollten wissen, dass Gottes Gesetz eigentlich muss befolgt werden. Und dass Gottes Befehl wichtiger ist. Und das erinnert sie eigentlich an etwas, was sie eigentlich müssten wissen. Prüfen selber, ist es recht, wenn man Gott weniger gehorcht als euch? Und beim Petrus finden wir auch noch eine spannende Begebenheit im Bezug mit der weltlichen Obrigkeit, nämlich, als er gefangen genommen worden ist und auf wunderbare Weise befreit worden ist durch Engel, sagt er nachher nicht, oh, ich muss mich unterordnen, ich gehe wieder zurück, sondern er flüchtet und er geht aus dem Einzugsgebiet vom Herodes weg. Dann werden wir zum Schluss noch den Paulus kurz anschauen. Der Paulus, in der Apostelgeschichte 24, 26, ist in Haft beim Felix, dem Statthalter. Und der Felix hofft darauf, dass er ihnen ein bisschen Geld wird zur Bestechung geben. Und so könnte Paulus sein ganzen Aufenthalt sehr deutlich verkürzen. Dummerweise macht er es nicht. Er lässt sich nicht auf illegale Geschäfte ein. Dann sehen wir den Paulus, den Umgang mit dem Hohepriester, wieder ganz spannend. Vielleicht fällt euch ein kleines Muster auf, das ihr den Heiden mal nachgehen könnt. Wo er den Hohepriester eine getünkte Wand nennt. Also schön angemalt, aber eigentlich verdorben dahinter. Im Apostelgeschichte 23, 3 bis 5 lesen wir das. Und das ist spannend, wenn er dann darauf aufmerksam gemacht wird, dass er da mit dem hohen Priester redet, sagt er, hätte ich das gewusst, hätte ich es nicht gemacht, weil es steht ja, man soll respektvoll und man soll nicht schlecht über die Obrigkeit reden. Aber eigentlich, was der Paulus da macht, ist aufzeigen von einer Gesetzesverfehlung an der Obrigkeit. Er hat sich nicht als Gebot Gottes gehalten, der Paulus hat das aufgezeigt. Und zwar eigentlich sehr klar dort. Man findet das auch, wenn der Paulus zum Beispiel den Petrus korrigiert, im Galater 2,14, ihn darauf aufmerksam macht, dass das, was er macht, nicht dem Wort Gottes entspricht. Und wir finden noch einen anderen Umgang mit der Obrigkeit beim Paulus, nämlich Apostelgeschichte 28, wo er sein Bürgerrecht als römischer Bürger in Anspruch nimmt, wo er die weltlichen Gesetze in Anspruch nimmt und darauf besteht, dass die auch eingehalten werden. Also wir sehen, wir haben eine sehr grosse Breite, wie die Bibel uns eigentlich zeigt, wie Unterordnung aussieht. Und es ist überhaupt nicht beliebig, sondern wenn wir dem ein bisschen nachgehen, sehen wir, dass da eigentlich immer wieder so ein roter Faden drin ist. Immer wieder so ähnliche Vorgehensweisen. Wir haben das gesehen. Was können wir jetzt anhand von diesen biblischen Zeugnissen über die Unterordnung ausarbeiten? Und ich könnte es jetzt 268 Punkte vorlesen. Ich habe das gekürzt auf 7. Und es sind immer noch recht viele. Der erste Punkt ist, die Obrigkeit ist durch ihren Vollmachtsmissbrauch nicht einfach illegitim. Wir haben das beim Saul gesehen, und sich gegen den David aufgelehnt hat, total nicht nach Gottes Gebot, nach Gottes Willen. Beim Herodes, beim Pilatus, und sie in Vollmacht nicht genommen worden ist durch Jesus, sondern er sich eben auch unter der missbrauchten Vollmacht untergeordnet hat. Also die Obrigkeit verliert ihre Vollmacht, ihre Exousia, nicht einfach durch den illegitimen Gebrauch davon. Der zweite Punkt ist, die Obrigkeit hat ihre Macht oder ihren Missbrauch von dieser Vollmacht vor Gott zu verantworten. Weil sie ist Dienerin Gottes und sie wird für das von Gott zur Rechenschaft gezogen werden. Und spätestens im Endgericht, wenn sie vor Gott stehen. Manchmal sogar schon in dieser Zeit. Das haben wir beim Herodes zum Beispiel gesehen, wo ein Gott gelästert hat und dann sehr grausame Krankheit bekommen hat. Aber Gott wird die Obrigkeit als sein Diener zur Rechenschaft ziehen. Es ist nicht unsere Aufgabe, das zu machen. Drittens, ein Fehlverhalten von der Obrigkeit kann und darf in Liebe aufgezeigt werden. Eine Obrigkeit darf daran erinnert werden, dass das, was sie machen, nicht recht ist. Der Paulus hat das beim Hohepriester gemacht und ihm aufgezeigt, du handelst da nicht nach Gottes Gebot. Aber auch der David oder die anderen haben das immer wieder gemacht, sie haben aufgezeigt, da ist etwas nicht richtig. Und sie haben das aber in Liebe und aber auch Klarheit gemacht. Der vierte Punkt, Flucht und Entzug vor der Obrigkeit, ist absolut legitim. Wir dürfen also von einer schlechten Obrigkeit auch flüchten, wenn wir zum Beispiel mit dem Tod bedroht werden. Der Petrus hat das gemacht, der Paulus hat das gemacht, Jesus hat das als Kind gemacht, als er auf Ägypten geflohen ist. Da sind dann noch seine Eltern dabei gewesen. Also eine Flucht oder ein Entzug von der Obrigkeit ist legitim. Fünftens, obwohl wir als Himmelsbürger frei sind, sind wir doch noch in dieser Welt und müssen uns als Gäste korrekt verhalten. Es gehört sich mal, dass man sich als Gast dementsprechend auch verhaltet, dort, wo man als Gast oder Fremdling ist. Das hat mit Anstand zu tun. Paulus macht das zum Beispiel. Sechster Punkt. Bei Befehl, wo gegen Gottes Wort sind, sind wir bereit, als Christen auch Konsequenzen zu tragen für den Widerstand. Und zwar sehen wir das beim Daniel und seinen Freunden und bereit sind, den Tod auf sich zu nehmen, weil sie eben niemand anders als Gott arbeitet. Und dort ist zu beachten, dass ein Widerstand immer auch mit viel Verstand muss gemacht werden. Man kann einen Widerstand auch einfach nur dumm machen und alles noch schlimmer machen, oder man kann auch ein bisschen Hirn dabei verwenden und schauen, wie können wir die Situation umgehen? Wie können wir vielleicht gescheit sein und weise sein, dass wir die Regelung vom König, die uns entgegenspricht, vielleicht auf eine gute Art können umgehen, ohne viel Aufsehen, ohne viel weiss nicht was. Also Widerstand hat viel mit Verstand zu tun. Und das siebte ist, das Zeugnis vom Evangelium ist unsere erste und wichtigste Priorität. Und im Vertrauen, dass Gott auch aus unseren bösen Situationen, wo wir drin sind, Gutes wirken kann, leben wir und nehmen wir das Leben auch mit Gott in Angriff. Der Paulus bringt das in Philipper 1,12 auf den Punkt, wenn es darum geht, dass er den Leuten sagen, hey, ich bin in Gefangenschaft, aber es ist etwas Gutes. Ich kann nämlich das Evangelium können an Orten verkünden, die ich sonst nicht hätte können. Ich bin mit Leuten in Kontakt gekommen, wo ich das Evangelium sonst nicht hätte können verteilen. Und so sieht er das Positive in dieser ganzen schlechten Situation. Und in diesem Vertrauen müssen auch wir immer wieder leben. Auch wenn unangenehme Sachen auf uns zukommen, im Vertrauen, Gott kann auch aus dieser Situation Türen auftun. Sachen ermöglichen, die wir nicht für möglich würden halten. Aber wir müssen eben im Vertrauen auf Gott, wann über der Obrigkeit steht, handeln. Es gäbe, wie gesagt, noch sehr viele Punkte, die wir jetzt da weiter tragen können. Punkte, die uns herausfordern können. Und ich möchte jeden ermutigen, einfach mal diesen Stellen nachzugehen. Kennt ihr mal einen David und einen Saul nach? Wie handelt er? Wie geht er um mit dem Saul? Wie begegnet er ihm? Wie respektiert er ihn vielleicht auch? Kennt mal einen Daniel und seine Kollegen nach. Kennt mal Jesus nach, wie er mit der Obrigkeit umgeht. Nehmt euch wirklich mal die Zeit in den nächsten Wochen. Doch für heute sollen wir diese 7 Punkte mal genügen, um die Grundlage zu legen, wie Unterordnung aussieht. Weil Unterordnung bedeutet nicht, das Böse gut zu heissen. Das ist ganz wichtig. Unterordnung bedeutet nicht, das Böse gut zu heissen, sondern selbst unter dem Bösen noch das Gute wirken. Unterordnung bedeutet auch nicht, ein Kadaver gehorsam. Wir machen einfach alles und wir springen auch noch vom Hochhaus, wenn das die Obrigkeit befiehlt. Das würdet ihr auch nicht machen, wenn das euer Ehemann so macht. So unterordnen könnt ihr euch jetzt doch auch nicht eure Ehemänner, so liebe ihr Frauen, auch alle sind. Also ich hoffe, dass ihr das nicht machen. Das müssen wir dann das Thema auch mal noch anschauen. Wir wissen, dass jede Obrigkeit am Ende Diener Gottes ist. Und unsere Funktion als Zeuge in dieser Welt, wenn wir eben warnen. Und in einer Demokratie bedeutet das ganz konkret, uns auch immer wieder unseren demokratischen Recht unterzuordnen. Das bedeutet, dass wir als Christen zum Beispiel abstimmen gehen. Ich weiß nicht, wer das schon alles gemacht hat. Aber irgendwo sind Abstimmungen, habe ich mal gehört. Oder dass wir unser Recht für eine Initiative, für einen Protest auch wahrnehmen. Dass wir unsere Meinung auch kundtun vor der Obrigkeit und unseren Mitbürgern. Dass wir das Recht in Anspruch nehmen, das uns durch die demokratische Struktur gegeben ist. Aber dass wir vor allem auch für unsere Politiker beten, aber auch für unser Volk beten, dass sie in den Abstimmungen die richtigen Entscheidungen treffen. Und so haben wir eigentlich ein Privileg, das Paulus nur davon träumen konnte. Paulus konnte nichts mit abstimmen. Das hat es dir nicht gegeben, die haben das nicht gekannt. Aber wir dürfen uns da auch der demokratischen Richtlinie unterordnen. Paulus fügt jetzt im Vers 6 und 7 noch weitere Punkte an, wie die Unterordnung aussieht. 6. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern, denn sie sind Gottes Diener, die eben dazu beständig tätig sind. Wir kommen jetzt zu einem Vers, wo den meisten wahrscheinlich nicht ganz so passt, weil wer zahlt schon gerne Steuern? Also ich einmal jetzt nicht unbedingt immer so fröhlich, aber nach dieser Stelle natürlich schon. Der Paulus schreibt da aber spannenderweise gar keinen direkten Befehl, sondern er beschreibt den schon bestehenden Zustand. Christen in Rom zahlen ja bereits ihre Steuern. Und der Paulus fügt das jetzt als Lobensbeispiel eigentlich an. Wie sie eben der Unterordnung auch nachgehen können. Und dabei sind die Steuern im Römischen Reich jetzt nicht gerade auch so ein harmloser Punkt gewesen, sondern eher auch ein Streitpunkt. Gerade für jüdische Bürger ist es eine Doppelbelastung. Sie mussten Tempelsteuer zahlen und dann noch die Steuern für Rom. Das ist relativ teuer geworden. Aber auch für Nichtrömer sind die Steuerbelastungen relativ hoch gewesen. Und darum hat es auch 58 nach Christus eine Steuerrevolte unter dem Nero gegeben. Das war ein Riesenproblem für das Römische Reich gewesen. Also kurz nachdem eigentlich der Römerbrief, der geschrieben wurde, ist das dann mal losgegangen. Und da machen jetzt die Christen also einen Unterschied. Sie zahlen ihre Steuern. Und Jesus selber fordert uns auf, die Steuern zu zahlen. Lukas 20, 25. So gebt doch dem Kaiser, was dem Kaiser ist, und Gott, was Gott ist. Warum ist Steuern zahlen aber so ein wichtiges Thema für uns Christen? Und die Antwort ist, weil wir im Zahlen der Steuern an die Obrigkeit unsere Anerkennung auch kundtun. Es ist eine sichtbare, praktische Unterordnung, die wir hier sehen. Und das gilt nicht nur für die weltlichen Steuern, sondern das gilt auch für unsere Zehnte zum Beispiel. Das, was wir ins Reich Gottes geben. Wir geben ja den Zehnte nicht einfach in irgendeinem Verein hinein. So, wir geben den Zehnte ins Reich Gottes hinein. Warum? Ja, weil wir uns als Zugehörige zum Reich Gottes verstehen. Weil wir einen Anteil am Reich Gottes haben und das mitfinanzieren und mittragen. Und so symbolisieren wir eigentlich durch das Zahlen vom Zehnten auch, hey, ich gehöre dazu, ich fühle mich verbunden mit dem. Und das ist ein sichtbares Zeichen, eben auch, wenn wir die Steuern an den Staat zahlen, so sagen wir, ja, ich unterordne mich dem Staat. In dem Land, wo ich Steuern zahle, zu dem Land gehöre ich auch und fühle ich mich auch verbunden. Und darum wollen wir als Christen eben die Steuern auch ohne Betrug und Trickerei verrichten. Das ist eine persönliche Frage, die sich jeder stellen kann. Ja, wie zahlst du deine Steuern? Fröhlich und jubelnd amigs? Oder zähneknirschend und fluchend? Wie sieht es bei dir daheim amigs aus, wenn die Steuererklärung wieder dran ist? Wir wollen da unsere Herzen verändern lassen. Dass wir die Steuern vielleicht neu anschauen, eben als sichtbares Zeichen von der Unterordnung. Und da gibt es jetzt einen wichtigen Einwand, den wir jetzt aber machen können und sagen, ja, aber der Staat braucht ja die Steuern für ganz viele böse Sachen. Das kann ich doch mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Der braucht das ja für Sachen, die ich nie könnte unterstützen. Und da hilft ein ganz wenig Ironie, um dem entgegensprechen. Nämlich, zur Zeit von Paulus hat das Römische Reich natürlich auch nur Kirchen unterstützt mit den Steuergeldern. Nein, haben sie nicht. Ihr könnt euch selber mal informieren, für was das die Steuern alles gebraucht worden sind im Römischen Reich. Und trotzdem haben die Christen gezahlt. Weil das eben das Zeichen von der sichtbaren Unterordnung war. Aber sie haben das in dem Bewusstsein da, dass die Regierung auch nur Diener Gottes ist. Und dass die Obrigkeit sich vor Gott verantworten muss. Und es ist eigentlich spannend, dass der Paulus da im Griechischen ein anderes Wort für Diener braucht in dem Vers. Er braucht dann nämlich das Wort Leiturgos. Und das ist ein Wort, das man auch für Priester verwendet. Und wenn man den Priesterdienst anschaut im Israel, die haben einfach ihre Zehnten bekommen. Das ist ihnen einfach zugestanden, ob sie ihren Dienst gut gemacht haben oder nicht gut. Das haben wir einfach gezahlt. Das hat einfach dazugehört. Und ich glaube, der Paulus verwendet da sehr bewusst das Wort, um eben auch das ein bisschen zu verdeutlichen. Wir sind nicht verantwortlich für das, was der Staat mit unseren Steuern macht. Wir sind zwar verantwortlich, uns als demokratische Bürger einzusetzen, dass sie gut verwendet werden. Aber wenn jemand sich gegen Gott stellt, dann wird er das selber müssen vor Gott verantworten. Paulus fügt jetzt im Vers 7 noch 4 weitere Punkte zur Unterordnung zu, die uns helfen, das Thema noch ein bisschen besser zu verstehen. So gebt nur jedermann, was ihr schuldig seid. Steuern, dem die Steuer, Zoll, dem der Zoll, Furcht, dem die Furcht, Ehre, dem die Ehre gebührt. Die von Paulus jetzt angeführten Aufforderungen lassen sich eigentlich in zwei Kategorien einteilen. Nämlich das erste ist der äußere und das zweite die innere Haltung gegenüber der Obrigkeit. Die äußere Haltung, die haben wir mit Steuern schon angeschaut und mit Zoll, das sind eigentlich die indirekten Steuern gemeint, da ist auch zum Beispiel Mehrwertsteuern oder irgendwelche Gebühren oder Wegabgaben drin eingeschlossen. Und da kommt eigentlich raus, dass eben die Obrigkeit nicht nur Schwert hat, sondern eben auch die Autorität hat, die andere Bereiche regulierend einzugreifen. Der zweite Bereich, der innere Bereich, haben wir jetzt noch nicht so angeschaut. Und dort kommt zuerst eigentlich die Furcht oder der Respekt vor. Im Titus 3, 1 bis 2 erinnert Paulus den Titus daran, die Obrigkeit nicht nur zu gehorchen, sondern auch nicht zu verlästern. Titus 3, 1 bis 2 erinnere sie, dass sie sich den Regierungen und Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sind, zu jedem guten Werk bereit, dass sie niemand verlästern, nicht streitsüchtig sind, sondern gütig in jedem, indem sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Weil die Obrigkeit Gottes Dienerin ist, respektieren wir sie. Und zwar nicht nur ihre Gesetze, sondern auch sie als Person. Und in diesem Respekt sind wir eben auch ein Zeugnis in dieser Welt. Denn obwohl wir nicht Bürger in dieser Welt sind, ist unser Respekt immer noch ein Vorbild für all rund um uns herum. Und dabei ist Sanftmut die Grundlage von dem Respekt. Nicht nur gegen die Obrigkeit, sondern gegenüber allen Bürgern. Gewalt hat also eigentlich keinen Platz. Und wie sieht jetzt der Respekt aus bei uns? Wie reden wir, wie denken wir von unseren Politikern? Aber nicht nur von unseren Politikern, sondern vielleicht auch in der Gemeinde oder in der Familie. Ja, wie denke ich von meinem Vater, von meiner Mutter, von meinem Ehemann, von meiner Großmutter, von meinem Großvater? Wie gehe ich um? Wie sieht unser Herz aus im Umgang mit den Menschen? Als Christ sind wir aufgefordert, respektvoll voneinander zu reden und nicht zu lästern. Und das gelingt uns nicht immer. Und da müssen wir uns immer auch wieder gemeinsam ermahnen, aber auch im Gebet immer wieder zu Gott kommen und sagen, Herr, ich brauche jetzt den Respekt und die Liebe für die Person. Ich kann selber gerade nicht. Und das ist eine Herausforderung, die wir wahrnehmen wollen. Der nächste Punkt ist die Ehre. Und jetzt kann man sagen, ja, Gott allein gebührt der Ehre. Und da haben wir alle recht. Wie kann der Paulus das überhaupt fordern, jetzt da? Ist das nicht schon fast blasphemisch, was er da sagt? Aber wir müssen die Ehre da richtig verstehen. Indem wir Ehre nicht als Verehrung verstehen, sondern als Anerkennung von dem, wo sie sind. Wir anerkennen die Obrigkeitsstrukturen als von Gott gewollte und gute Begebenheit. Wir anerkennen, dass es für den Zustand dieser Welt besser ist, selbst unter einer schlechten Obrigkeit zu leben, als unter gar keiner. Wir ehren die Obrigkeit, aber wir verehren sie nicht. Denn Christus allein ist unser Herr. Und so ehren oder anerkennen wir eine böse Obrigkeit nicht wegen ihrer selbst, sondern weil wir wissen, dass sie Gottes Dienerin ist und Gott sie auch für ihren Plan braucht. Und da ist der David für uns wieder ein grosses Vorbild mit dem Saul. Als der Saul gestorben ist und der David von dem erfährt, da fängt der David an mit einem riesen Freudenjubel, grosses Fest, riesen Party, 40 Tage lang. Nein, macht er nicht. Sondern er fängt ein Klaglied an. Er trauert um den Saul. Der Saul, der ihm als Lebendiger gegangen ist. Der Saul, der ihm das ganze Leben irgendwie vermiesen hat. Aber er weiß, das war Gottes Obrigkeit. Und der David hat da so eine Herzenshaltung gezeigt, wo jedem menschlichen Impuls eigentlich widerspricht. Also wenn ich die Stelle am Ende lese, sage ich auch, David, wie kannst du nur? Das war doch der, der dir als Lebendiger ist. Und jetzt klagst du noch über den. Also, dass du über Jonathan klagst, verstehe ich, oder? Aber über den Saul. Und doch hat er es gemacht, weil er gewusst hat, dass eben auch der Saul Gottes Diener war. Wir sehen also, dass der Römer 13 uns nicht einfach so in Ruhe lässt. Dass er nicht uns einfach ein schönes Nestchen macht, wo wir uns ein bisschen wohlfühlen können. Sondern dass er uns herausfordert und sogar überfordert. Aber zum Glück fügt der Paulus zum Schluss noch einen Vers an. Nämlich den Vers 8. Und wir werden auf den noch kurz eingehen. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wenn den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Der Vers 8 bietet einen fließenden Übergang, aber gleichzeitig auch einen Abschluss von Römer 13, 1 bis 7. Am Ende steht nämlich eine grössere Schuld, eine Schuld, die man nie abarbeiten könnte. Nämlich die Schuld der Liebe. Nicht nur gegenüber Gott, sondern gegenüber unseren Mitmenschen. Nicht nur gegenüber der Obrigkeit, sondern allen Menschen. Und das ist zum Schluss eine sehr wichtige Aufforderung. Denn die Unterordnung unter der Obrigkeit bedeutet nicht, dass wir von dieser grösseren Schuld, von der Liebe befreit sind. Und so ist in dieser Aufforderung auch eine Grenzlinie von der Unterordnung zu finden. Dann nämlich, wenn Unterordnung zu Hass führt. Als Beispiel ist da das Nazireich zu sehen, wo die Obrigkeit Hass und Verfolgung gegenüber den Juden befohlen hat. Die Liebe zum Nächsten also verhindert worden ist. Und heute ist das zum Beispiel die praktische Frage, wie die Abtreibungsfrage zu finden, wo das Leben von einem ungeborenen Kind weniger geliebt wird als unsere eigenen Ansprüche. Und das ist nicht immer einfach, sich gegen das zu stellen. Und das hat manchmal Konsequenzen, wenn wir uns gegen das stellen. Aber als Himmelsbürger sind wir bereit, das auf uns zu nehmen, weil wir das Böse eben nur durch das Gute überwinden können. Und so stehen wir als Christen in einer gewaltigen Spannung. Sowohl der Obrigkeit zu lieben, als auch unsere Mitmenschen und unsere Mitchristen. Aber vor allem Gott mit unserem ganzen Sein, Denken und Handeln. Und die Spannung, die ist nicht einfach auflösbar. Die Spannung müssen wir als Christen aushalten. Und darum ist es wichtig, immer wieder zu prüfen, woher führt mein Handeln? Führt mein Handeln in eine Lieblosigkeit, in einen Hass gegenüber meinen Mitmenschen oder gegenüber Gott? Als Christen sind wir aufgefordert, dass unser Handeln ein Zeugnis ist. Denn das ist der einzige Grund, warum wir in dieser Welt sind. Der einzige Grund, warum Gott uns nicht einfach wegbeamt hat bei der Bekehrung, dass wir ein Zeugnis sind von dem Reich Gottes, von der Herrschaft Gottes in dieser Welt. Und darum muss unser Verhalten immer wieder an dem Zeugnis geprüft werden. Und das Zeugnis haben die ersten Christen schon abgelegt, als sie zum Tod verurteilt in die Arena gekommen sind. Und niederknüllt sind und immer noch für die Obrigkeit gebetet haben. Immer noch für die Mörder gebetet haben, die sie verfolgt haben. Und da müssen wir uns immer wieder fragen, wo sind wir bereit, in die Arena zu gehen? Für das gute Zeugnis. Wo kämpfen wir den guten Kampf vom Glauben? Wie der David, der Paulus, der Petrus, aber auch Jesus. Wie können wir in dieser Spannung leben? Und es gibt nur eine Antwort darauf, wir können nur drin leben, indem wir Jesus Christus nachfolgen. Konsequent und klar. Er hat unter einem tyrannischen Obrigkeitsreich sowohl auf geistlicher als auch auf politischer Ebene immer noch absolut Gottes Wille gelebt. Und darum müssen wir uns immer wieder zurück zu dieser ersten Liebe gegenüber Jesus Christus wenden. Ihn immer wieder als Beispiel nehmen, wie wir im Philipper 2,5 lesen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Nachher wird beschrieben, was Jesus da hat. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Jesus Christus hat den Gehorsam vorgelebt. Jesus Christus, der Schöpfer von Himmel und Erde, der Herr über alle Obrigkeit, ist in dieser sündhaften Welt gekommen. Er hat für uns, die sich unterdrücken lassen, gelitten, Anfeindung und den Tod auf sich genommen. Und trotzdem hat er bis am Ende Konsequenz geliebt. Lass uns am Ende von dieser schwierigen Stelle auf den schauen, wo die Stelle vollkommen erfüllt hat. Der, der alles Recht hatte, die Obrigkeit einfach zu vernichten, sich zu rebellieren, Aufstand zu machen, aber so das Liebe nicht da hat. Was für eine gewaltige Gnade, wo wir nur staunend und voller Dankbarkeit im Glauben annehmen dürfen. Nur aus dieser Sicht ist Römer 13 für uns selber auch eine Lebensanleitung. Und darum, wenn wir auf Jesus Christus schauen, unseren wahren König, der König, und selbst über der schlimmsten Obrigkeit noch Herrscher ist. Und in dem Blick, dem die grösste Furcht und Ehre geben, die sie wahrhaftig verdient hat. Unserem Herr und Retter Jesus Christus. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Jesus Christus, wir loben und preisen dich, dass du in die Welt gekommen bist. Dass du dich untergeordnet hast, absolut, bis am Tod am Kreuz. Und dass du das Böse durch das Gute überwunden hast. Dass du uns vorgelebt hast, wie es das bedeutet, was der Paulus uns da im Römer 13 auftreibt. Herr, und wie oft scheitern wir da? Wie oft leben wir in dieser Spannung, wo wir selber nicht genau wissen, wie wir damit umgehen sollen. Herr, und da bitten wir dich, dass du uns immer wieder leitest, immer wieder führst, uns immer wieder auch den Blick auf dich gibst in diesen Fragen. Dass wir wirklich uns dürfen gehorsam lehren, wie du gehorsam vorgelebt hast. Weil du bist der, der am Ende über allem steht. Dir ist Lob und Ehre. Amen.